Ich möchte heute über ein Thema reden, was mit dem vom letzten Mal mit der Gerechtigkeit direkt zusammenhängt. Und zwar darüber, dass wir nicht nur gerecht gemacht sind, sondern dass wir auch befreit sind zum Gehorsam und deswegen auch im Gehorsam leben können und sollen. Und dieser Gehorsam gegenüber Gott ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, um wirklich in diese Freiheit hineinzukommen. Ja? Je mehr wir im Gehorsam Gott gegenüber leben, umso mehr werden wir diese Freiheit und auch diese Schönheit des Lebens mit Gott erleben. Und ich erinnere mich, wie ich auf der Bibelschule war, hat Wolfhard Marques im Fach über Seelsorge am Anfang so 7 Punkte genannt, die wichtig sind, damit überhaupt, also als Voraussetzung, damit Seelsorge überhaupt funktioniert, damit die Leute auch wirklich frei werden können. Und einer der Punkte war eine Entscheidung und auch eine Bereitschaft, zum Gehorsam und im Gehorsam zu leben. Und es ist ein Teil dieses Lebensstils wirklich, um in dieser Freiheit zu leben. Und ich möchte euch erstmal was vorlesen aus Römer 1, Vers 5, damit wir auch gleich die richtige Perspektive haben. Da schreibt Paulus über seinen Auftrag und sagt, durch ihn, also durch Jesus, haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter alle Nationen, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Also wir sind berufen und das, was Paulus gelehrt hat, war dazu bestimmt, dass wir in den Glaubensgehorsam oder in den Gehorsam des Glaubens hineinkommen. Wir sollen gehorsam sein aus Glauben. Und wenn wir gehorsam aus Glauben sein sollen, dann heißt das letztendlich, dass uns, wie bei allem, was wir im Glauben empfangen, der Gehorsam als ein Geschenk vorliegt, das Gott uns geben will. Ne? Es ist diese Tatsache, dass wir als Menschen, als Sünder gar nicht fähig waren, Gott gehorsam zu sein. Gott hat das Gesetz gegeben, um uns zu zeigen, wie der richtige Weg ausschaut, um uns zu helfen, sozusagen wenigstens halbwegs so zu leben, wie es gut für uns ist, damit wir nicht ganz so viel Zerstörung in unserem Leben auch erleben. Aber vor allem ist das Gesetz auch unser Erzieher geworden. Es zeigt uns, dass kein Mensch es schafft, gerecht zu leben. Jeder braucht Jesus und er braucht die Vergebung, die Erlösung, weil es keiner schafft, so gut zu leben, dass er errettet wird. Also die Bibel bezeugt, dass diese völlige Unfähigkeit von uns Menschen, dem Standard Gottes gemäß zu leben. Und darum hat Gott sozusagen uns nicht nur erlöst, er hat uns nicht nur gerecht gemacht, sondern er hat uns auch die Fähigkeit geschenkt, jetzt sozusagen als Gerechte, als gehorsame Kinder zu leben. Und das müssen wir wissen, dass es darum geht, den Gehorsam aus Glauben zu leben, also praktisch aus dem, dass Gott uns dazu fähig gemacht und es uns geschenkt hat. Und ich möchte jetzt zum ersten Petrusbrief gehen und das ist der Teil, den wir uns heute auch länger anschauen werden. Ich möchte hier 2 Verse vorlesen, die so die Basis sein sollen. Und zwar 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ich will das mal ein bisschen anders formulieren, damit das klar rüberkommt. Er sagt hier, ihr wisst, ihr seid erlöst von dem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel mit dem kostbaren Blut Christi. Also das Blut Jesu hat uns losgekauft, ja, erlöst heißt losgekauft, wie einen Sklaven losgekauft, von dem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel oder der Lebensweise dieser Welt. Durch das Blut Jesu sind wir freigekauft und erlöst von der Lebensweise dieser Welt. Und darum habe ich das auch überschrieben mit, wir sind zum Gehorsam befreit. Das ist etwas, was Gott gewirkt hat. Er hat uns befreit von dieser Lebensweise dieser Welt. Er hat uns fähig gemacht, jetzt so zu leben, wie es ihm entspricht. Wir sind nicht mehr diese Sklaven der Sünde, sondern wir sind tatsächlich frei geworden. Nur wie das Paulus so schön im Römerbrief 6 sagt, wir sollen diese Freiheit jetzt auch in dieser Freiheit leben. Wir sollen nicht denken, dass wir weiter in Sünde leben können und dann diese Freiheit genießen, sondern er sagt, wenn wir uns der Sünde wieder als Sklaven hingeben, dann wird die Sünde wieder unser Herr und wird über uns herrschen. Und so soll es nicht sein, sondern wir sollen lernen, in dieser Freiheit, das heißt im Gehorsam aus Glauben zu leben. Lass mich vielleicht noch zwei Verse aus dem Hebräerbrief vorlesen, auch noch so als Einstieg, einfach um unsere Gedanken gleich ein bisschen auf die richtige Dimension zu lenken. In Hebräer 10, Vers 10 beschreibt er das Opfer Jesu und sagt, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu ein für allemal. Ja, wir sind durch das Opfer des Leibes Jesu ein für allemal geheiligt. Das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Jesus hat jede Sünde getragen und er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Ja, das haben wir uns das letzte Mal angeschaut, 2. Korinther 5, Vers 21. Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht, mit unserer Sünde. Jesus hat nicht selber gesündigt, aber er hat unsere Sünde auf sich genommen. Gott hat ihn mit unserer Sünde zur Sünde gemacht, damit wir im Austausch zur Gerechtigkeit Gottes werden. Er hat uns im Austausch für unsere Sünde seine Gerechtigkeit geschenkt. Und er hat uns geheiligt oder heilig gemacht. Ja, durch das Opfer des Leibes Jesu sind wir ein für allemal geheiligt worden. Und dann steht aber in Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ja, zuerst steht, wir sind einfach einmal geheiligt und dann steht die, die geheiligt werden. Das zeigt diesen Punkt auf, Gott hat uns heilig gemacht, aber wir sollen jetzt heilig leben. Und heilig leben heißt, wir sollen jetzt lernen, so zu leben, wie es Gottes Heiligkeit entspricht. Aber er hat uns dazu befähigt. Er hat uns sozusagen gerettet, er hat uns gereinigt, er hat uns auf die richtige Spur gesetzt, er hat uns befreit von der Macht der Sünde und wir sollen jetzt lernen, so zu leben. Und wir wollen uns ganz kurz diese Basis anschauen. Ja, die Basis ist, wir sind eine neue Schöpfung geworden. Denkt an 2. Korinther 5, Vers 17, wo steht, denn wenn jemand in Christus ist, ist er ein neues Geschöpf, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Wir sind ein neuer Mensch geworden. Und dazu gehört auch, dass wir befreit worden sind von den Dingen, die uns vorher gebunden hielten, als wir Jesus noch nicht kannten. Ja, das beschreibt Paulus so schön in 1. Korinther 6, ab Vers 9. Da beschreibt er, was sie alles waren. Ja, unzüchtige Götzendiener, Ehebrecher, Homosexuelle, wenn man es wörtlich übersetzt, Weichlinge, Diebe, habsüchtige Trunkenbolde, Lästerer, Räuber, das. Und dann sagt er so schön, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Egal, was du vorher warst als Sünder, als du Jesus angenommen hast, bist du durch seinen Namen gerecht gesprochen worden und war abgewaschen worden und geheiligt worden durch seinen Namen, durch sein Blut und durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, es ist der Geist der Heiligkeit. Es ist der Geist, der uns befähigt, auch heilig zu leben. Und das hat Gott gemacht durch die neue Geburt. In Kapitel 1, Vers 30, das lese ich auch kurz vor und dann gehen wir zum 1. Petrus zurück. Da steht, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also Jesus ist uns geworden zur Weisheit, aber auch zur Gerechtigkeit und zur Heiligkeit und zur Erlösung. All das hat uns Gott geschenkt. Und darum rühmen wir uns. Wir können uns in dem rühmen, dass Gott uns gerecht gemacht hat. Es ist nicht unser eigenes Werk, es ist nicht unser eigener Verdienst, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Und ich möchte jetzt das vorlesen aus dem 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 13. Und dann schauen wir uns das ein bisschen an, dass wir auch sehen, was steckt da wirklich drinnen und was möchte Gott da für uns und wie hat er uns da befreit. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also er fordert uns auf, hier heilig zu leben. Und er sagt, warum wir das können, in Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren. Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem. Durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Wir sind ein neuer Mensch geworden. Gott hat uns heilig gemacht, als wir das Opfer Jesu angenommen werden, als wir von neuem geboren wurden. Er hat uns das geschenkt. Er hat uns dazu befreit. Und wir können so leben. Ja, wenn es hier heißt, in Vers 16, es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Ja, ich habe einen griechischen Kommentar dazu gelesen oder einen Kommentar über das griechische Original. Und es ist hier nicht ausgedrückt, dass wir heilig werden in einem Prozess, sondern dass wir sozusagen uns dafür entscheiden, jetzt heilig zu leben, weil er uns sozusagen heilig gemacht hat und wir in unserem Wandel heilig leben können. Gott hat uns wirklich befreit. Das hatten wir das letzte Mal in Epheser. Nee, machen wir zuerst Römer. In Römer 6 sehen wir, was Gott gemacht hat. Er hat etwas gemacht mit der Sünde oder mit der Macht der Sünde in uns. Da steht, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Also Gott sagt, er hat etwas gemacht mit diesem sündigen Leib, damit wir der Sünde nicht mehr dienen müssen. Der Leib der Sünde ist abgetan, oder manche Übersetzungen sagen, er ist außer Wirksamkeit gesetzt. Ja, das ist ein interessantes Wort im Griechischen. Ja, in Römer 4, Vers 14 heißt es, zunichte gemacht. Ja, dieser Leib der Sünde, diese Herrschaft der Sünde in uns ist zunichte gemacht. In Römer 7, Vers 2 wird das Wort mit losgemacht übersetzt. In Galater 3 mit ungültig machen. Und in Hebräer 2 mit außer Wirksamkeit setzen. Also diese Macht der Sünde in unserem Fleisch ist außer Wirksamkeit gesetzt. Man ist losgemacht. Und es ist interessant, sich das anzuschauen. In Römer 7, Vers 2 wird dieses Wort verwendet, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn sie aber Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Das bringt so ein bisschen die Bedeutung rüber, was da gemeint ist. Ja, ich erinnere mich noch wegen meiner Oma, da war es so, mein Opa ist im Krieg geblieben und sie wusste nicht, was mit ihm passiert ist. Und eigentlich wissen wir das bis heute nicht. Und sie hat sich ihr ganzes Leben lang, weil sie es nicht wusste, ihm verpflichtet gefühlt und hat sich entschieden, nicht wieder zu heiraten. Weil sie immer noch dieses Gefühl hatte, vielleicht lebt er ja doch noch irgendwo. Ich meine, okay, es wurde dann immer unwahrscheinlicher, aber das war einfach die ersten 10, 20 Jahre. Ich weiß nicht, wann das war, wo Adenauer die letzten Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion zurückgebracht hat. Aber das war lange Zeit nach dem Krieg. Ich glaube, in den 60er Jahren war das sogar erst. Aber das ist der Punkt, wenn sozusagen ein Ehepartner verschollen ist und du weißt nicht, lebt er noch oder lebt er nicht, dann ist diese Freiheit nicht da, so zu handeln, als ob du weißt, dass er tot ist. Also wieder zu heiraten. Wenn du weißt, er ist gestorben, dann ist diese Freiheit da. Du weißt, okay, ich bin frei, wieder zu heiraten. Und das Ähnliche passiert oft mit Christen, wenn sie nicht wissen, dass sie wirklich befreit worden sind von der Macht der Sünde durch diese Erlösung in Jesus. Dann wird diese Unwissenheit sie immer in Gebundenheit halten, dass sie gar nicht zu dieser Freiheit durchdringen können und gar nicht wissen, wer sie geworden sind wirklich und was Gott in ihnen getan hat. Und dann wird es immer ein Kampf wie aus eigener Kraft, weil man versucht, mit eigener Kraft heilig zu leben, anstatt in dem zu leben, was Gott schon für uns getan hat. Und denselben Gedanken, den sehen wir in Epheser 4, ab Vers 17. Da sagt er, ich sage und bezeuge euch im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie auch der Rest der Nationen wandelt, in der Nichtigkeit ihres Denkens, die verfinstert sind am Verstand, entfremdet den Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Wegen der Verstockung ihres Herzens, sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Also so sollen wir nicht mehr leben. Und dann kommt jetzt das, warum können wir so nicht mehr leben? Er sagt hier, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt, sofern ihr ihn wirklich gehört habt und wirklich in ihm gelehrt worden seid, wie es die Wahrheit in Jesus ist. Was ist diese Wahrheit in Jesus? Dass wir, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott sagt, was den früheren Lebenswandel angeht, diesen Lebenswandel der Welt, der ist abgelegt worden, als ihr Jesus angenommen habt. Diesen habt ihr ausgezogen, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und sofern ihr das wisst, das gelehrt worden seid, darauf vertraut, seid ihr auch fähig, nicht mehr so zu leben wie die Welt. Das ist sozusagen die Voraussetzung dazu, dass wir wissen, ich bin tot, der Leib der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt, seit Gott hat da etwas gemacht in mir, ich bin ein neuer Mensch geworden, ja, ich bin von Neuem geboren und mein Geist ist gottgemäß geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das ist so diese Voraussetzung. Wenn ich das weiß, dann kann ich da auch meinen Glauben draufsetzen. Aus diesem Glauben heraus kann ich dann anders leben. Jetzt schauen wir uns das mal ganz kurz an, dass wir das, wie mache ich das praktisch? Gehen wir wieder zurück zum 1. Petrus in Vers 13. Ganz am Anfang sagt er, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, durchgebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und dann geht's weiter als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, werdet nicht den Begierden gleichförmig, dasselbe Wort wie in Römer 12, Vers 2 steht hier in meiner Fußnote, wir sollen uns nicht den Begierden anpassen, die früher in unserer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in eurem ganzen Wandel heilig. Also er fängt damit an, wir sollen die Lenden unserer Gesinnung, das heißt eigentlich unseres Denkens, umgürten. Was ist das für ein Bild? Das verstehen wir heutzutage nicht mehr. Aber früher hatten die Leute lange Gewänder. Und wenn sie arbeiten wollten oder wenn sie rennen wollten oder auch wenn sie kämpfen mussten, dann hat man einfach die Gewänder etwas hochgerafft und umgürtet an der Lende, dass man nicht über das Gewand stolpert, wenn man sich schnell bewegt. Und das ist das, was wir mit unserem Denken machen sollen. Wir sollen unser Denken sozusagen mit dem Wort Gottes, ja, umgürten. Jesus und das Wort Gottes sind eins und es ist die absolute Wahrheit. Also wenn wir praktisch unser Denken umgürten und unsere Gefühle mit dem Gürtel der Wahrheit, mit dem Wort Gottes, heißt das praktisch, ich erlaube meinen Gedanken nicht in jede Richtung zu wandern, sondern ich binde meine Worte, meine Gedanken mit dem Wort Gottes zusammen. Dass mich sozusagen das Wort, dass ich nicht über meine eigenen Gedanken, über meine eigenen Gefühle stolpere. Dann heißt es, seid nüchtern. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir nicht betrunken sein sollen, sondern dieses Wort seid nüchtern hat damit zu tun, einen klaren Verstand zu haben, ja, sich nicht von Gefühlen oder von irgendwelchen Gedanken hin und her treiben zu lassen, sondern einen klaren, gesunden Menschenverstand sozusagen zu behalten und hier im geistigen Bereich einen klaren, gesunden Verstand zu behalten. Und wir sollen völlig hoffen, also unsere Hoffnung völlig auf das setzen, auf diese Gnade, auf dieses Geschenk, was wir durch Jesus Christus bekommen haben. Letztendlich ist das dasselbe, es ist ja auch dasselbe Wort wie in Römer 12, Vers 2, haben wir gerade gehört. Es ist dasselbe Gedanke, der auch dort gebracht wird. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wenn wir anfangen wollen, mit Gott zu leben, so zu leben, wie Gott es macht, fängt es damit an, dass wir auch anfangen, unser Denken durch Gottes Wort zu erneuern. Und das heißt auch, unser Denken darüber, wer wir sind und wer wir geworden sind und was Gott getan hat, unser Denken dadurch zu erneuern. Unser Denken zu erneuern, was gut ist und was falsch ist, was richtig ist, was wahr ist und was nicht richtig ist, wie wir leben sollen, wie wir leben können, was Gott für uns getan hat. All das, das sollen wir unser Denken wirklich durch das Wort Gottes grundlegend erneuern und umbauen. Und eben auch in diesem Bereich, wer wir geworden sind, dass wir neue Menschen geworden sind, dass Gott uns befreit hat, dass er uns erlöst hat durch sein Blut von dem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Und ich habe das wirklich so gemacht, ich habe solche Verse genommen wie das, dass ich erlöst bin mit dem kostbaren Blut Christi von dem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel und habe das mir dann selber auch darüber nachgedacht und habe mir das selber zugesprochen und habe gesagt, Halleluja, ich bin frei, so leben zu müssen, wie diese Welt lebt. Ich bin frei und ich will nicht mehr so leben wie die Welt. Ich brauche nicht mehr so leben wie diese Welt. Jesus hat mich von diesem Lebensstil frei gemacht. Dieser Lebensstil hat keine Macht mehr über mich. Ich darf und kann und will anders leben, weil er mich durch sein Blut davon befreit hat. Und das ist so wichtig. Deswegen habe ich auch bei der Voraussetzung so ein paar Punkte da erwähnt. Und das Zweite ist dann auch, sich für tot halten, also wirklich das wirklich zu nehmen und im Glauben zu ergreifen. Ich möchte das vorlesen aus Römer 6. In Römer 6, ab Vers 10, steht es über das, was Jesus getan hat. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt der Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er ihr, also dass er der Sünde in seinem Begierden gehorche, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen oder Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also wieder, ich werde nicht heilig, ich komme nicht frei von der Herrschaft der Sünde, indem ich mich unter das Gesetz stelle, sondern ich werde frei, indem ich das anerkenne, dass diese Gnade annehme, dass Gott mich befreit hat und dann darin lebe. Ja, es funktioniert aus Glauben. Ja. Ganz kurz, wie entsteht Glaube? Entsteht darüber, dass ich über das, was Gott für mich getan hat, was er für mich bereithält, was er für mich bereitgestellt hat durch die Erlösung in Jesus, indem ich das immer wieder höre, indem ich darüber nachsinne, indem ich über dieses Wort, wo das drinnen enthalten ist, nachsinne. Und hier, dass ich darüber nachsinne, dass ich mit Jesus für die Sünde gestorben bin. Was bedeutet das? Ja. Was bedeutet das, dass ich tot bin für die Sünde? Und man kann sich das so vorstellen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn jemand gestorben ist, ja, und du kommst dahin, wie es manchmal ist, bei der Beerdigung, der Leichnam ist aufgebahrt im Sarg, du kannst diesen Leichnam nicht mehr dazu verführen zu sündigen. Er ist tot. Ja, vielleicht war das jemand, der jedes Gerücht aufgesogen hat, der jedes Gerücht weitergetragen hat. Du kannst ihm so viel an Klatsch erzählen, wie du willst, er wird es nicht mehr weitersagen. Er wird nicht darauf reagieren. Vielleicht war das jemand, ja, der keinem Schweinebraten widerstehen kann. Du kannst ihm einen frischen Schweinebraten vor die Nase halten, er wird nicht darauf reagieren, weil er ist tot. Und so ähnlich ist das mit uns. Wir müssen uns das klar machen. Wir müssen uns das bewusst sein, dass das tatsächlich das ist, was hier steht. Denn was er gestorben ist, was Jesus gestorben ist, der ein für alle Mal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt der Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot. Wir sind mit Jesus für die Sünde gestorben. Ja, wir sind mit ihm gekreuzigt worden. Wir sind tot für diese Welt. Und wir müssen uns das vor Augen führen, dass das tatsächlich eine Realität ist, in die wir eintreten können durch den Glauben. Ja, ich muss das erkennen, dass ich frei bin von dieser Macht der Sünde, auch dass der Leib der Sünde abgetan ist. Dies erkennen und glauben und zu mir selber auch vorhalten, so bin ich, so kann ich leben und so will ich leben. Und dann das nächste, nicht nur Nachsinne, da entsteht der Glaube, sondern ich muss dann auch diesen Glauben freisetzen, indem ich es für mich empfange. Und gerade diese Verse waren für mich einmal sehr, sehr wichtig. Ich habe auf der Bibelschule ein Buch gelesen, und zwar eine Biografie von Johannes Paul, das war einer der ersten Pfingstler in Deutschland. Und die waren damals sehr stark auch in der Heiligungsbewegung. Und er hat sehr stark das betont, heilig dem Herrn zu leben. Und es hat mich motiviert und herausgefordert, nochmal richtig radikal heilig zu leben. Und er hat es immer betont, heilig durch den Glauben. Und ich fing damit an, aber wie es so oft steht, ja, es steht so schön im Galaterbrief, er hat im Geist begonnen, im Fleisch wollte er es vollenden, man rutscht so leicht da rein. Und ich bin dann ganz unbewusst einfach da hinein, es aus eigener Kraft zu machen, mich anzustrengen, mich zu bemühen, und ich bin immer mehr gescheitert. Und je mehr ich mich bemüht habe, umso schlimmer wurde es. Und ich saß dann in einem Gottesdienst und war richtig verzweifelt, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht. Und es wird eher schlimmer als besser. Und mein ganzes Selbstbild ist da ein bisschen zerbröselt, weil je mehr ich mich bemüht habe, umso schlimmer wurde es. Und dann hat mich der Heilige Geist an diesen Vers erinnert. Er hat mich an diesen Vers erinnert. Ich habe ihn aufgeschlagen, ich habe ihn nachgelesen im Gottesdienst, als ich als Teilnehmer dort saß. Und er hat mich ermutigt, er hat gesagt, das habe ich getan für dich, nimm es einfach an. Und dann habe ich das einfach wie ein Gebet des Glaubens angenommen. Er hat gesagt, danke Jesus, dass ich mit dir ein für allemal für die Sünde gestorben bin und dass ich für Gott lebe. Und ich nehme das jetzt an, dass ich tot bin für die Sünde. Ich bitte dich darum und ich glaube, dass ich es jetzt empfange, dass ich tot bin für die Sünde und dass ich für Gott lebe. Und ich habe das gemerkt, irgendwie in diesem einen Moment, wie da im geistigen Bereich was passiert ist. Und wie sich Dinge verändert haben, radikal, plötzlich. All diese Dinge, mit denen ich gekämpft habe, hatten plötzlich keine Macht mehr über mich. Und für viele Wochen habe ich das erlebt, wie ich tatsächlich ohne zu sündigen gelebt habe. Und es war so peinlich für mich, für meinen Stolz. Weil ich habe vorher so viel Kraft hineingesteckt, ich habe so viel mich bemüht, und dann bete ich sozusagen ein kurzes, kleines Gebet Und plötzlich hat sich alles verändert. Ich habe so sehr gemerkt, dass ich aus eigener Kraft das nicht schaffe, dass es Gottes Geschenk ist. Das war richtig peinlich für mich. Ja, das erinnert an das, was in 1. Korinther 4 steht. Ja, was habt ihr, was ihr nicht empfangen habt? Und wenn ihr es empfangen habt, warum rühmt ihr euch, als ob ihr es nicht empfangen hättet? Wenn du es von Gott geschenkt bekommst, dann sozusagen kannst du dich nicht rühmen, kannst dich sagen, oh, ich bin eine große Glaubensheld. Nein, du hast es von Gott geschenkt bekommen. Du merkst, es ist nicht mein Verdienst, es ist nicht meine Kraft. Es ist ein Geschenk, das ich bekommen habe. Und dann in den konkreten Situationen kannst du dich sozusagen darauf berufen. Du kannst sagen, Halleluja, ich glaube, ich bin tot für die Sünde. Darum kann diese Versuchung mich jetzt nicht verführen. Und ich stelle mich darauf, dass ich tot bin. Ich stelle mich darauf, dass ich frei bin von der Macht der Sünde. Ich glaube das und ich erlebe das, wie das dann plötzlich, wie das einfach als ein Geschenk in meinem Leben sichtbar wird. Und es gibt noch einen Aspekt, den ich zum Schluss bringen will. Auch wenn wir wissen, dass wir tot sind für die Sünde, wir müssen uns immer wieder entscheiden, sozusagen so zu leben, nicht so zu leben, wie diese Welt lebt, sondern so zu leben, wie es Gott uns sagt. Lass mich mal aus 3. Mose 18 was lesen. Es ist etwas, was Gott zu den Israeliten gesagt hat, aber es ist auch ein Vorbild für uns und wir sehen denselben Gedanken auch im Neuen Testament immer wieder, aber es drückt das so schön aus. Mose 18, Vers 3 und 4, da sagt Gott zu den Israeliten, nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun oder nicht leben. Und nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe, sollt ihr nicht tun. Und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun und meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, das Land Ägypten, das steht sinnbildlich sozusagen für die Welt. Ja, für den. Und wenn er da sagt, wir sollen nicht so leben, ja, nicht nach ihren Ordnungen, nach ihrer Weise, nach ihrer Lebensweise leben. Das heißt, wir sollen nicht so leben, wie die Menschen leben, die Jesus nicht kennen. Und das Land Kanaan, das war das verheißene Land, das ist sozusagen ein Bild für unser Leben jetzt hier auf der Erde als Christ. Auch als Christen sollen wir uns nicht anpassen, ja, auch wenn wir gerettet sind, sollen wir uns nicht anpassen dem Lebensstil dieser Welt. Nicht nach ihren Ordnungen leben, nicht nach ihrer Weise, sondern nach Gottes Weise. Gott hat uns dazu befreit, hat uns dazu freigesetzt, aber wir müssen auch lernen, was es bedeutet, so zu leben, wie Gott sozusagen möchte, dass wir leben. Und wenn wir nur auf die Welt um uns herum schauen oder wenn wir nur auf unsere eigenen Ideen hören, dann gehen wir daran vorbei, weil diese Welt ist so weit weg von dem, wie Gott sagt, dass wir leben sollen. Wir brauchen das, dass wir das selbst sehen, wie wir leben sollen aus dem Wort Gottes heraus. Und wenn du anfängst, in den Briefen zu lesen, dann siehst du, wie ganz viele Stellen da sind, wie wir leben sollen und wie wir nicht leben sollen. Und das ist wichtig. Ja, lass mich nochmal lesen aus dem 1. Petrus 1. Ab Vers 14 sagt, als Kinder des Gehorsams werdet nicht dem Begierden gleichförmig, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Also wir sollen nicht wieder anfangen, sozusagen diesen Begierden nachzugeben, unser Denken so auszurichten nach diesen Begierden, unser Verhalten so auszurichten, unser Begehren so auszurichten, wie es früher, als wir noch nicht Jesus kannten und noch nicht wussten, wie er möchte, dass wir leben, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Also er hat uns freigesetzt, heilig zu leben. Und dann kommt ein interessanter Vers. Und ich habe das lange nicht verstanden, warum er das an uns als Kinder Gottes sagt. Aber es richtet sich an die Kinder Gottes. Und wenn er den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Er sagt hier, wir sind Kinder unseres Vaters. Wir rufen ihn an als unseren Vater. Und trotzdem, der Vater richtet ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk. Und wir sollen die Zeit unserer Fremdlingschaft, also sagen wir, auf dieser Erde leben, in Furcht leben. Also das heißt, in dieser Ehrfurcht, in dieser Gottesfurcht, wo wir sagen, okay, Gott bestimmt, was richtig und falsch ist und nicht ich. Und das ohne Ansehen der Person. Das heißt, auf gut Deutsch heißt das, nur weil du ein Kind Gottes bist, übersieht Gott nicht die Sünde in deinem Leben. Auch als Kind Gottes ist es genauso wichtig, für dich heilig und gerecht zu leben. Gott drückt nicht ein Auge zu über die Sünde, wenn du darin lebst. Er ist der, der Jesus gesandt hat, um dir zu vergeben. Und er vergibt dir immer, wenn du zu ihm kommst. Aber es wäre ein Irrtum zu denken, jetzt als Kind Gottes kann ich in Sünde leben und es wird mir nicht schaden und es wird mir keine Folgen bringen. Und das ist das, was man immer wieder sagen muss. Ja, die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, viele missverstehen diesen Gedanken so, als würde Gott sagen, die Strafe für die Sünde ist der Tod. Ja, es gibt eine Strafe für die Sünde, die kommt am Ende, aber der Lohn der Sünde. Sünde in diesem Leben bringt Tod hervor. Das ist der Lohn der Sünde, den zahlt die Sünde. Und Sünde kennt nur einen Lohn. Ja, egal, ob du viel oder wenig sündigst, du kriegst immer deinen Lohn ausbezahlt und der Lohn ist immer Tod. Das ist die Realität in dieser Welt. Und darum sagt Paulus auch in Galater 6, müsste Vers 8 sein oder Vers 7? Vers 7 und 8, ja. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird auch ernten. Denn wer in sein Fleisch hineinsät, wird vom Fleisch heraus Verderben ernten. Wer aber in den Geist hineinsät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ja. In dein Fleisch hinein säst du jedes Mal, wenn du denkst, handelst und oder ein Verlangen in deinem Herzen hast, entgegen dem Wort Gottes. Entgegen dem, wenn du sozusagen sündigst, dann säst du in dein Fleisch hinein. Egal, ob das jetzt in Gedanken ist, ob das in Worten ist oder in Taten ist. Du säst in dein Fleisch rein und du kriegst Verderben heraus. Und es kommt Zerstörung in unser Leben hinein. Ja, Gott vergibt uns, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist das Wunderbare. Er vergibt uns. Aber wir wollen ja nicht so leben, dass wir sagen, okay, ich führe mein Leben so, ich sähe ständig Verderben und ich komme ständig zu Gott und bitte ihn, dass er dieses Verderben wieder rausnimmt, sondern wir wollen lernen, wirklich heilig zu leben und werden auch herausgefordert, so heilig zu leben. Aber die Gefahr ist, dass wir uns immer wieder selbst betrügen. Ja, dass wir denken, das ist nicht so wichtig oder das ist egal oder dass wir uns auch selbst betrügen, weil manche Dinge einfach so toll ausschauen oder so sich so gut anfühlen oder so harmlos wirken. Und darum wird auch zum Beispiel in Galater 5 diese Werke des Fleisches, ja, man könnte sich fragen, warum, wenn Paulus uns sagt, wie wir leben sollen, warum macht er so eine lange Liste der Werke des Fleisches? Und letztendlich ist das ein Punkt, um uns zu bewahren vor dem Selbstbetrug. Ja, wenn du diese Werke entdeckst in deinem Leben, dann weißt du lebst im Fleisch. Dann weißt du lebst nicht im Geist. Dann weißt du sähst etwas, was Verderben bringt und es soll dich davor bewahren. Und manches davon wird in unserer Welt und in unserer Zeit als schlimm angesehen und alle sind sich einig, aber manches davon wird auch als völlig harmlos angesehen, aber die Bibel bezeichnet es nicht als harmlos. Ja. Wenn du in Römer 1 anschaust, da geht es um Vatermörder, Muttermörder und so weiter und plötzlich steht da Ungehorsam mit den Eltern gegenüber und denkst du, ist das dieselbe Kategorie, Mörder und Ungehorsam mit den Eltern gegenüber? Aber es ist beide Sünde, die Zerstörung hervorbringt. Und vielleicht, ich will das gar nicht ausführen, aber was ist die Wurzel aller Sünden? Und das, was am meisten Zerstörung hervorbringt, sind gar nicht die Tatsünden, sondern es ist diese Haltung von Rebellion, von Stolz und Unabhängigkeit. Weil das ist die Natur des Teufels. Der Teufel ist ein Wesen, das voll von Rebellion ist, voll von Stolz ist, voll von Unabhängigkeit ist. Das ist die Natur des Teufels. Und darum, wenn du das zulässt in deinem Leben, muss gar nicht gegen Gott sein, es kann auch gegen andere Dinge sein, ja, bei Arbeitgebern, in der Familie, in der Gemeinde, irgendwo, wo Rebellion, Stolz, Unabhängigkeit ist in deinem Leben, das bringt Zerstörung hervor. Das ist sozusagen die Wurzel. Und der Heilige Geist möchte uns davor bewahren, er möchte uns lehren, dass wir nicht in diesen Selbstbetrug fallen. Der Heilige Geist möchte uns lehren. Ja, in Johannes 16, Vers 13 sagt Jesus über den Heiligen Geist, Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Also der Heilige Geist will uns lehren, und er lehrt uns durch das, was Jesus gesagt hat. Er erinnert uns an das Wort. Und eben all diese Dinge in der Bibel, in den Briefen, wo drinnen steht, wie wir leben sollen. Ja, in Epheser 4, nachdem das kommt, dass wir neue Menschen geworden sind, geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da plötzlich, ja, der Rest dieses Kapitels und fast das ganze fünfte und sechste Kapitel, wenigstens der erste Teil des sechsten Kapitels, plötzlich ganz praktische Vorschläge, wie wir leben sollen. Und der Heilige Geist will uns dadurch etwas lehren. Bloß wir dürfen nicht wieder auf diese falsche Dinge hineinfallen, dass wir sagen, oh, so muss ich leben, damit Gott mich segnet. Sondern wir sollten uns das bewusst sein, das, was da beschrieben wird, wenn da steht, dass wir nicht tratschen sollen, dass wir Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei wegtun sollen, dass wir einander in Demut erheben sollen und all diese anderen Dinge, die da drinnen stehen, dann heißt das, das entspricht der neuen Natur, das entspricht dem, wie Gott uns geschaffen hat. Es ist noch nicht in unserem Denken, unsere Seele wird durch die neue Geburt nicht verändert, unser Geist wird neu gemacht und wir müssen lernen, unser Denken zu verändern, wir müssen lernen, entsprechend zu leben. Aber wenn wir sowas lesen oder wenn ich sowas lese, dann lese ich das nicht als eine Aufforderung, so muss ich leben, damit ich sozusagen, damit Segen hervorkommt, sondern dann lese ich das als etwas, so hat mich Gott geschaffen und so will ich leben, weil Gott mich dazu befreit und dazu geschaffen hat. Ja, wenn ich nicht so lebe, ist das klar, dann sehe ich etwas, was Verderben bringt, weil Sünde bringt als Lohn den Tod hervor. Aber ich bin dazu befreit worden, ja. Ich bin zu diesem Gehorsam befreit. Gott hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Und hier lese ich dann sozusagen, wie dieser neue Mensch aussieht. Und ich kann daran unterscheiden, lebe ich als neuer Mensch oder lebe ich noch im Fleisch? Und wenn ich dann merke, das stimmt, mein Lebensstil stimmt nicht damit überein, dann sage ich, okay, ich verändere mich. Ich, im Glauben daran, dass Gott mir die Fähigkeit gegeben hat, entscheide ich mich so zu leben, wie das daran da ist. Und da komme ich wieder zurück zu dem, dass wir zum Gehorsam des Glaubens befreit worden sind. Ich kann wirklich im Glauben mich entscheiden, so zu leben, heilig zu leben, so zu leben, wie es die Bibel sagt. Und es ist manchmal ein Kampf, weil all unser Denken und unser Fühlen noch völlig anders ist, aber es ist ein Kampf, den wir gewinnen, weil Gott uns den Sieg schon geschenkt hat und weil der Heilige Geist da ist und uns hilft. Und wir werden das erleben, wenn wir wirklich im Glauben uns entscheiden, sagen, ich glaube, ich bin tot für die Sünde, ich glaube, die Macht der Sünde in meinem Leben ist zerbrochen, ich glaube, ich bin befreit von dem Lebensstil dieser Welt durch das Blut Jesu und ich entscheide mich jetzt darin zu leben, ich nehme das für mich in Anspruch, dann erleben wir, wie plötzlich diese Dinge, wie wir fähig werden, diese Dinge zu leben. Ja, das ist nicht so, ich lehne mich entspannt zurück und es passiert so, aber ich treffe eine Entscheidung im Glauben, und ich merke, wie plötzlich diese Kraft da ist, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, tatsächlich zu widerstehen und anders zu leben. Und das ist das Schöne. Wir sind zum Gehorsam befreit. Und wir sollen im Gehorsam leben. Und darum lasst mich zum Schluss nochmal diesen Vers lesen, mit dem wir angefangen haben. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Nochmal zusammengefasst, wir sollen das wissen und darin leben, dass wir von dem nichtigen, von den Vätern oder in dieser Welt sichtbaren Lebensweise befreit sind, freigekauft sind, erlöst sind, mit dem kostbaren Blut Christi. Wir sind wirklich freigekauft, wir sind wirklich erlöst. Das sollen wir wissen, darin sollen wir stehen und darin sollen wir leben. Und dann können wir das tun, was hier steht, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir können uns entscheiden, ich lebe heilig. Ja, wir müssen das nicht, es ist kein Prozess in dem Sinn, dass ich irgendwann heilig werde, sondern Gott hat mich heilig gelebt und ich kann mich entscheiden, als Heiliger zu leben. Also wirklich ganz konkret das zu leben in meinem Leben, dass die Sünde keinen Raum mehr haben darf, dass ich der Sünde widerstehe und heilig lebe, so wie es Gott beschreibt. Und das setzt dann einen großen Segen frei. Es setzt einen großen Frieden frei. Ja, weil wir wissen, dass alle, wenn wir sündigen, es betrübt unsere Beziehung zu Gott. Wir können nicht mehr einfach so in seine Gegenwart treten. Ja, wir können kommen und um Vergebung bitten und er vergibt uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit da. Und dann ist auch diese Störung wieder weg, aber wir wollen gar nicht erst da hineinkommen. Und es ist so wohltuend, heilig zu leben. Es ist wirklich etwas Befreiendes, es ist etwas Freisetzendes, es ist etwas, was richtig wohltuend ist. Es ist ein Frieden darin, es ist eine Freude darin, ja, die man sonst gar nicht so sehen kann. Und darum möchte ich euch dazu ermutigen und dazu herausfordern, wirklich zu sagen, ich will heilig leben. Ich glaube, dass ich befreit bin von der nichtigen Lebensweise dieser Welt. Und ich muss nicht mehr so leben wie diese Welt und ich will auch nicht mehr so leben wie diese Welt, weil Gott hat mich davon freigesetzt. Und ich will das lernen, vom Heiligen Geist aus immer mehr so zu leben und Jesus dadurch immer ähnlicher zu werden. Amen.